Aber es ist auf jeden Fall die Idee von Borussia, da wieder in der Champions League ja, sich den Titel zurückzuholen.
Da reisen Leute aus Asien an,
ja.
Sitzen da, weiß ich nicht, über 10 Stunden im Flugzeug,
ja.
Um nach Düsseldorf zu kommen und sich die Bundesliga anzuschauen. Und in Deutschland wird es fast nicht wahrgenommen.
Ich habe mich schon das eine oder andere Mal eingestellt, irgendwie auf ein Spiel zu kommentieren. Und dann kam halt die Info, nee, du bist raus fürs Wochenende, Timo Boll kommentiert.
Ja.
So, oder, so
ja, okay.
Weißt du? Und das hat es halt vorher auch noch nicht gegeben, einfach in der Größenordnung, dass irgendwie du Timo Boll als regelmäßigen Experten halt bei den Spielen dabei hast. Also Patrick Franziska hat noch keinen Titel. Also ich glaube, der möchte den unbedingt haben. Ich glaube, der hat richtig Bock auf das Event. Ich glaube, der macht's.
Ja, hi liebe Sportinius. Heute haben wir mal einen Mann von der Basis zu Gast aus einer Sportart, die, wie so viele andere auch, völlig zu Unrecht etwas in der Nische ihr Dasein fristet. Warum das im Tischtennis so ist und einige andere Themen mehr, besprechen wir heute mit ihm. Er ist hauptberuflich nämlich Tischtennistrainer bei Borussia Düsseldorf und kommentiert als Experte auch bei Dein die Tischtennis-Bundesliga. Herzlich willkommen, Jona Stein. Hi Jona, besten Dank für deine Zeit heute.
Hi Thomas, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, freut mich sehr. Ich habe gesagt, jemanden von der Basis und das meine ich tatsächlich extrem positiv, weil das stellvertretend für so viele spricht, die dafür sorgen, dass es im Prinzip ja auch eine gewisse Durchlässigkeit vom Breitensport in den Leistungssport gibt und wir irgendwann ja mal anfangen. Und du bist auch jemand, der sich natürlich um die jüngere Generation kümmert. Da wollen wir heute mal über den Stellenwert von Tischtennis in Deutschland sprechen, mal schauen, warum diese Sportart, wie ich finde, mehr Aufmerksamkeit verdient hat in der Öffentlichkeit und gehen dabei auf Themen wie deutsche Meisterschaften im Team wie im Einzel ein, den Nachwuchs, Vermarktungspotenzial, Leistungsstand und Infrastruktur in Deutschland und einiges mehr. Lass uns jetzt aber mal auf die Aktualität kurz eingehen, denn am vergangenen Wochenende haben die Finals der deutschen Meisterschaften im Team ja stattgefunden. Und man muss es leider so hart sagen, der Spitzensport in Düsseldorf macht eine harte Zeit durch. DEG spielt zweite Liga, Fortuna gerade in die dritte abgestiegen und zum Überfluss verliert jetzt Borussia Düsseldorf auch noch das Bundesliga-Finale um die deutsche Meisterschaft. Der 1. FC Saarbrücken nach 2020 zum zweiten Mal deutscher Meister. Sind die Tränen nach dem verlorenen Bundesliga-Finale am Wochenende gegen Saarbrücken inzwischen getrocknet? Wie hast du das Wochenende erlebt?
Ja, also man muss sagen, Saarbrücken, da führt gerade kaum ein Weg dran vorbei. Also was die jetzt gerade aufgestellt haben, ist der absolute Wahnsinn. Wir kommen später bestimmt nochmal darauf, gerade jetzt mit der chinesischen Nummer 1, die hatten, Fan Zhendong, der jetzt wieder brachial gut gespielt hat am Wochenende. Nächste Saison, aber jetzt bei Borussia eben spielen wird, aber trotzdem, ja, man kann ja irgendwie hoffen, dass das vielleicht irgendwie seine Leistung geschmälert hätte am Wochenende. Dem war leider gar nicht so. Ich glaube, da muss der Borussia auf jeden Fall äußerst fair gratulieren, dass das halt so ein bisschen schwierig wird. Saarbrücken hat das Triple klar gemacht.
Ja, also Pokalsieger geworden und Champions League-Sieger. Ich glaube, zum vierten Mal hintereinander sind sie jetzt Champions League-Sieger geworden, Saarbrücken.
Ja.
Ne? Also ist schon extrem beeindruckend.
Ja. Und also ich glaube, man wünscht sich das als Borussia-Fan, aber das war jetzt schon die zweite titelfreie Saison in Folge. Also da ist man so ein bisschen natürlich sehr, sehr traurig und es ist auch, ich krieg's ja mit, es ist natürlich auch, sorgt für eine angespannte Stimmung. Aber es ist halt schwierig, wenn man merkt es halt auch gerade in der Tischtennis-Bundesliga, es wurde die letzten Jahre enorm aufgerüstet. Also die Vereine sind extrem gut geworden. Es war irgendwie, vor ein paar Jahren war es so der erste Warnschuss, als dann Dmitri Ovtcharov mal wieder in der Bundesliga gespielt hat, was er länger nicht hatte. Und dann kam das immer mehr, dass die Vereine eben stärker wurden. Und dann bist du halt eigentlich so, wir haben in den Reihen eigentlich immer gesagt, Borussia Düsseldorf auch irgendwie auch von den Titelgewinn her eigentlich so Bayern München des Tischtennis.
Ich wollte gerade sagen, genau, das lag mir auf der Zunge.
Ja, wenn nicht sogar noch besser, also wenn du dir jetzt die Titelbilanz anguckst. Und
hast du die im Kopf zufällig?
Nee, da werden mich jetzt meine Kollegen und Kolleginnen für hassen, aber es sind sehr, sehr viele deutsche Meistertitel. Es sind sehr viele deutsche Meistertitel.
Ja.
Und gerade also vor ein paar Jahren noch, da ging ja fast jeder Titel dann immer nach Düsseldorf Und jetzt wird es halt gerade so ein bisschen schwieriger. Ich bin gespannt wieder, wie es nächste Saison ist. Eben wenn Fansendung eben nach Düsseldorf kommt. Ist aber nicht so, dass Saarbrücken sich da irgendwie ja verschlechtert hätte, sondern die haben halt noch einen, mit Hugo Calderano, noch einen erfahrenen Bundesligaspieler, aber auch Weltrangliste Top 10 jetzt seit Ewigkeiten. Also vielleicht sogar, könnte man sagen, noch ein bisschen in besseren Shape als jetzt irgendwie Fansendong, bei dem man irgendwie nie weiß, weil er jetzt selber international nicht mehr spielt. Wie ist er jetzt gerade noch in Form, wie nicht?
Ja, vielleicht muss man ganz kurz für die sich im Tischtennis nicht so beheimatet fühlen, erklären. Der Chinese Fan Sendong, mein Chinesisch ist ein bisschen eingerostet, ihr seht es mir nach, ist amtierender Olympiasieger. Das muss man an der Stelle mal sagen. Und mehrfacher Weltmeister. Ich glaube, er ist zweimal Weltmeister im Einzel gewesen. Im Team habe ich es jetzt nicht so ganz im Kopf. Also das ist schon der absolute Topstar.
Ja, absolut.
Und hat auch das Ding, wenn man so will, ja, für Saarbrücken entschieden. Ne? Saarbrücken hat 3-1 gegen Düsseldorf gewonnen. Auch da wäre zum, also ist so ein bisschen Best of Five. Also wer als erstes 3 Spiele gewinnt, der entscheidet sozusagen das Finale für sich. Und er hat das erste Spiel gespielt, gewonnen und auch dann das vierte Spiel gewonnen und damit den 3-1-Punkt zum Sieg und zur deutschen Meisterschaft geholt. Ne? Und dazu gibt es dann noch Patrick Franziska als deutschen Nationalspieler, auch in Saarbrücken, und noch ein Darko Jogic. Also die haben wirklich dieses Jahr mal wieder natürlich eine Top-Mannschaft beisammen gehabt. Was sagt das denn eigentlich so über den internationalen Stellenwert der Bundesliga aus? Also, dass der Champions-League-Sieger, der Vierfache jetzt hintereinander, und der amtierende Olympiasieger in Deutschland spielen. Also, kann schon sagen, dass es so die stärkste Liga weltweit ist.
Ja, also man muss so ein bisschen die Chinese Super League ausklammern, wo ganz viel eben halt auch hauptsächlich die Chinesen und Chinesinnen spielen. Hin und wieder werden halt irgendwie externe Spieler oder Spielerinnen eingeladen, auch mal irgendwie aus Europa. Ich erinnere mich an eine Saison, wo Truls Moregatta gespielt hat. Aber ansonsten könnte man schon sagen, dass so dahinter oder vielleicht auch so mit in der Breite schon die Tischtennis-Bundesliga halt mindestens die zweitstärkste Liga der Welt ist, würde ich schon sagen.
Da sieht man also, welchen Stellenwert und welches Leistungsvermögen die Bundesliga hat im internationalen Vergleich. Und dann sind wir eigentlich auch geht es schon in so eine Richtung Vermarktung und Potenzial der Sportart. Also jetzt waren, ich glaube, in Frankfurt, ne, war das Final Four.
Genau.
Was zum ersten Mal auch in dem Format, glaube ich, ausgetragen wurde. Ne? Das kennt man ja aus dem Handball oder auch aus anderen Sportarten, dass es so ein Finalwochenende gibt. Und beim Finale waren dann, um das mal einzuordnen, 3000 Zuschauer. Bei dem ganzen Wochenende, glaube ich, knapp 6 oder so. Jetzt handelt es sich ja um Profisport, bei dem der Olympiasieger, wie schon erwähnt, und mehrfache Weltmeister zu sehen ist. Es waren auch noch einige Fans aus Asien, also vor allen Dingen aus China, zu Gast. Und dann bleiben ja, ich hätte jetzt fast gesagt, nicht mehr allzu viel deutsche Fans. Also zeigt das vielleicht so ein bisschen das Dilemma der Sportart? Du hast eigentlich den Superstar der Branche, dann hast du noch eine deutsche Meisterschaft, ein Final Four Wochenende, es kommen viele aus Asien, viele Zuschauer, und am Ende des Tages sind es dann in Anführungsstrichen jetzt im Vergleich zu anderen Sportarten dann nur 3000 Leute in der Halle. Ist das so die Diskrepanz zwischen einem eigentlich überragenden Leistungsniveau, was mehr Zuschauer verdient hätte, und einem überschaubaren Zuschauerzuspruch? Oder wie schätzt du das ein? Oder sagst du, nee, eigentlich sind die 3000 bei uns schon wirklich eine beeindruckende Zuschauerzahl?
Ja,
um das mal so ein bisschen einzuordnen. Ne?
Genau, leider letzteres. Also man muss schon sagen, dass 3000 ist schon eigentlich eine super Anzahl an Zuschauern und Zuschauerinnen halt irgendwie fürs Tischtennis. Ich erinnere mich, ich hatte auch mal Patrick Franziska auch mal im Interview noch im Court nach dem Spiel, hat ihn gefragt. Da hatten wir auch ein Auswärtsheimspiel für die Borussia damals in Hamburg, und da waren es auch sehr, sehr viele Zuschauer und Zuschauerinnen. Hatte ich ihn gefragt, wie er so die Atmosphäre wahrgenommen hat, und hat er selber auch gesagt, ja, für ihn darf das gerne immer so sein. Und es ist leider auch so, wenn du dir auch so die Livestreams von Turnieren und sowas anguckst, dass es halt eben nicht so ist, dass die Hallen immer voll sind. Also das ist schon eine wirklich sehr, sehr gute Kulisse. Wenn du dir irgendwelche Smash-Turniere noch in China anguckst, dann hörst du nochmal richtig was aus dem Hintergrund. Also dann ist da nochmal richtig gute Stimmung. oder jetzt Olympia zuletzt in Frankreich. Frankreich hat gerade so einen enormen Hype, hat gerade extrem guten Nachwuchs. Da spielt Tischtennis auch total verrückt. Also da kann ich mir, ich weiß gar nicht, wie es vor Ort ist, aber da kann ich mir wirklich vorstellen, dass es gerade so ein bisschen auch mal vielleicht zum Trend wird, dass man irgendwie so mit den Jungs, sage ich jetzt einfach mal, irgendwie sagt, komm, wir gehen mal irgendwie zum Tischtennis und gucken das an, weil es ist einfach eine extrem gute Stimmung da. Es ist super schön anzusehen. Junge Leute, die da gerade irgendwie so einen aufstrebenden Hype haben und wirklich auch irgendwie den Chinesen halt wirklich Paroli bieten. Das heißt, es gibt vereinzelt mal Hallen, wo es halt irgendwie so voll ist, aber es gibt immer noch mehr als genug Hallen, wo es halt einfach ja schon sehr leer ist. Also das muss man leider sagen.
Ja, Jonas, ich habe da nochmal eine wirklich eine Doofmannsfrage an der Stelle. Und zwar habe ich mich gefragt, also ich meine, Ball ist natürlich naturgemäß sehr klein im Tischtennis und die Platte ist im Verhältnis jetzt, sage ich mal, zu so einem Tennisfeld auch natürlich sehr, sehr viel kleiner. Gibt es auch so eine natürliche Grenze, was die Anzahl der Zuschauer angeht in der Halle? Weil je weiter man weg ist, desto schwieriger wird es halt wirklich das Spielgeschehen noch nachzuverfolgen. Oder ist das Quatsch, weil, keine Ahnung, in China, ich kenne da die Szenerie natürlich nicht, da auch vielleicht irgendwie, weiß nicht, 5.000 oder 10.000 Leute in der Halle sind. Wie schätzt du das ein? Ich habe mich gefragt, ob das eine Rolle spielen kann bei der Sichtbarkeit der Sportler, weißt du?
Gute Frage. Also ich glaube, diese extremen Feinheiten vielleicht siehst du am Ende nicht mehr, wenn du zu weit weg sitzt. Das könnte tatsächlich Punkt sein. Trotzdem ist die Frage, wie gut sieht man es überhaupt, wenn man jetzt irgendwie direkt an der Box sitzt. Also natürlich passiert einfach so viel
wahnsinnig schnell
kleine Sachen. Genau. Man hört es ja auch ganz oft an den Reaktionen jetzt von den Zuschauern, dass man brennt natürlich auch auf diese spektakulären Ballwechsel, die irgendwie jeder vielleicht schon mal irgendwie auf Instagram oder YouTube oder TikTok gesehen hat, wo halt einer irgendwie 7 Meter weit wegsteht und der andere irgendwie draufschmettert wie wild oder Topspin gespielt ist. Also ich glaube, das sieht man auch noch. Ja, das sieht man von überall so gefühlt. Aber das ist auf jeden Fall auch schon ein Punkt, den du ansprichst, was es halt überhaupt so sehr schwierig macht, Tischtennis so richtig gut für die breite Masse irgendwie so zu vermarkten, weil einfach so viel passiert, was du nicht direkt verstehst. Also letzten Endes setzt sich irgendwie so ein Ballwechsel ganz oft so aus zwei Komponenten zusammen, dass du halt einmal so dieses Aufschlag-Rückschlag-Spiel hast und dann hast du so diesen offenen Ballwechsel. Und prozentual, wie oft du überhaupt in diesen offenen Ballwechsel kommst, das ist halt fast schon gering. Also ich habe mal irgendwie gehört, ein durchschnittlicher Tischtennisball dauert irgendwie 3 plus minus Kontakte. Das bedeutet, einer macht Aufschlag, der andere macht einen Rückschlag. Und entweder ist dann direkt vorbei mit dem dritten Ball oder schon vorher. Also es ist ja gar nicht so, dass die Spieler und Spielerinnen es nicht schaffen, manchmal Aufschläge zurückzulegen, sondern es geht darum, dass du halt irgendwie Bälle zurückspielst, dass der andere nicht direkt irgendwie den Punkt verwerten kann. Und das ist vielleicht auch irgendwie so ein extremes Problem, was die Sportart hat, weil du es einfach ganz oft nicht verstehst, wenn du irgendwie da nicht vom Fach bist. Also, dass du dann irgendwie siehst, wow, wie hat der den jetzt angenommen? Oder
die
wie
taktischen,
hat der,
die taktischen.
Genau, und
Kniffe
diese ganzen
sozusagen,
ganz kleinen Feinheiten.
Jetzt ist ja schon tatsächlich so, wenn ich jetzt im Bekanntenkreis rumfragen würde, kann vermutlich keiner sagen, wer jetzt am vergangenen Wochenende deutscher Meister geworden ist, ne? Und wir reden jetzt hier wirklich über eine deutsche Meisterschaft, einer Sportart, die ja zumindest, mit denen zumindest die meisten schon mal irgendwie Kontakt hatten. Jetzt hast du schon erwähnt, oder jetzt haben wir schon erwähnt, Saarbrücken zum 4. Mal in Folge Champions League gewonnen, und der Superstar Fan Sendong wechselt zum kommenden Jahr an den Rhein nach Düsseldorf. Ist es vielleicht hilfreich, um so ein bisschen die Langeweile zumindest in der Champions League ein wenig einzudämmen? Also 1. FC Saarbrücken und Borussia Düsseldorf ja auch schon seit einiger Zeit tatsächlich so die größten Rivalen in der Tischtennis-Bundesliga. Ne?
Ja.
Ist das der Angriff auf die Champions League von Borussia Düsseldorf?
Ja. Kann man nicht anders sagen. Also klar, Saarbrücken hat zurück angegriffen. Also auch wieder ein Transfer klar gemacht, der halt einfach Wahnsinn ist mit Hugo Calderano. Aber es ist auf jeden Fall die Idee von Borussia, da wieder in der Champions League sich den Titel zurückzuholen. Und auch nochmal natürlich der Angriff irgendwie, ja, ich würde fast schon sagen auch, wir haben hier so eine asiatische Community auch in Düsseldorf. Es gibt immer noch viele Asia-Fans, die irgendwie aus dem Ausland teils angeflogen kommen für die Spiele. Borussia Düsseldorf ist da einfach sehr, sehr beliebt. Also was ich selber nicht mitbekommen habe, aber zum Beispiel in den sozialen Medien in Asien ist Borussia Düsseldorf auch vertreten und wahrscheinlich, so wie ich es mitbekommen habe, auch mit einer sehr, sehr großen Präsenz, was mir hier selber gar nicht so bewusst war. Also das ist total verrückt.
Das muss man sich mir vorstellen, da reisen Leute aus Asien an,
ja.
Sitzen da, weiß ich nicht, über 10 Stunden im Flugzeug, ja. Um nach Düsseldorf zu kommen und sich die Bundesliga anzuschauen. Und in Deutschland wird es fast nicht wahrgenommen, außer vielleicht mal eine Schlagzeile nach der deutschen Meisterschaft im Sport,
genau,
der Tageszeitung. Ne?
Das also, ist so schade. Also du kommst so zur Halle, du kommst zu so einem Final Four, du sitzt Reisebusse und ja, und jedem, dem ich vorher gesagt habe, ich fahre irgendwie zum Final Four Tischtennis, der wusste das nicht. Und irgendwie stimmt da was nicht so in meiner Wahrnehmung. Also das könnte so viel größer sein. Und ich meine, die Namen und die, also und jeder, mit dem ich spreche, der irgendwie das erste Mal beim Tischtennis war, bei so einem Event, der ist wirklich auch begeistert. Also der findet es cool, der sagt, oh wow, das war die ganze Zeit vor meiner Tür, kommt öfter zuschauen. Und das muss halt einfach so ein bisschen, ja, geändert werden. Ich glaube, dass der Sport gerade viel dafür tut, aber es ist auf jeden Fall noch ein weiter Weg.
Ja, genau. Also wir kommen gleich noch dazu. Hat sich ja auch ein bisschen schon was getan in der Sportart, muss man sagen, auch in der Vermarktung. War eine Frage, die ich auch mal gerne stelle, wenn ich solche Nischensportarten, bitte nicht falsch verstehen, aber wenn wir es natürlich vergleichen mit den populärsten Sportarten in Deutschland, ist es ja einfach so. Das sieht man ja auch an den Zuschauerzahlen, haben wir vorhin besprochen. Aber ist vielleicht auch ein Problem, dass es so kaum Städte in der näheren Umgebung gibt, wenn wir jetzt mal auf Düsseldorf blicken, die so als Rivalen herhalten. Ich sag jetzt mal so Köln-Krefeld, ja, ich kenne es natürlich aus dem Eishockey, man kennt es aus dem Fußball, jetzt aktuell vielleicht gerade nicht, aber das ist für mich natürlich auch immer ein Schlüssel, um die Hallen auch ein bisschen voller zu machen. Wenn ich jetzt überlege, keine Ahnung, Deutsche Meisterschaft, Köln-Düsseldorf oder so, glaube ich auch, dass da nochmal deutlich mehr den Weg, ich weiß gar nicht, ob Köln irgendwie einen Tischtennisverein, wahrscheinlich haben sie einen Tischtennisverein, aber nicht in der Bundesliga, soweit ich weiß.
Ja, spielen zweite Liga, ich weiß gar nicht, ob sie aufgestiegen sind, weiß ich gar nicht aus dem Kopf, aber sind auf jeden Fall selber sehr gut.
Genau, aber es gibt halt eben stattdessen Mühlhausen, Bergneustadt, Ochsenhausen, genau. Grünwettersbach, Königshofen, Grenzau, das sind alles Bundesliga-Vereine. Und hier würde ich auf der digitalen Karte bei Duell um die Welt oder Schlag den Raab, würde ich gnadenlos versagen, weil ich wahrscheinlich noch nicht mal weiß, Gruß an meine Erdkundelehrerin aus der Schule, wo sich diese Städte teils befinden. Ja, und wir reden hier über die erste Bundesliga im Tischtennis. Ist es vielleicht auch ein Problem oder ist es, woher kommt das? Also sind das dann sozusagen historisch starke Tischtennis Bastionen in Deutschland und warum schaffen es nicht sozusagen die großen Städte, mit Ausnahme jetzt von Düsseldorf, da auch mal in die erste Bundesliga vorzustoßen und da vielleicht auch für mehr Visibilität zu sorgen, für mehr Zuschauerzuspruch zu sorgen. Mehr Zuschauerzuspruch sorgt ja dann auch immer für mehr Einnahmen und so weiter.
Ich glaube, es ist so eine Mischung aus beiden, was du gesagt hast. Also ja, es sind irgendwie so, vielleicht nicht unbedingt Tischtennis-Hochburgen, aber es sind schon irgendwie Traditionsvereine. Also ich verfolge jetzt die Tischtennis-Bundesliga schon sehr, sehr lange. Wahrscheinlich nicht so lange wie irgendwie zu meinen älteren irgendwie Mitspieler. Aber Schwalbe-Bergneustadt ist ein Begriff, Fulda-Marbezell ist ein Begriff. Die sind einfach schon ewig in der Bundesliga. Und ich sag jetzt einfach mal, es bleibt auch einfach irgendwie so. Und bei diesen ganz großen Vereinen ist es auch wieder, ich glaube, auch so ein bisschen so ein Prinzip des Stellenwerts. Also ich bin mir relativ sicher, Borussia Dortmund hat jetzt Bundesliga gespielt. Ich weiß nicht, ob die theoretisch irgendwie nochmal aufrüsten könnten. FC Bayern München spielt selber, glaube ich, dritte Bundesliga, wenn ich mich nicht ganz irre. Da ginge bestimmt noch irgendwie mehr vom Hauptverein, auf jeden Fall, könnte ich mir gut vorstellen. Ich meine, alle kennen ja auch irgendwie diese Bilder irgendwie vom DFB, von den Jungs, wenn die mal irgendwie aus dem Trainingslager irgendwie Tischtennis spielen oder so. Sicherlich könnte man da irgendwie auf eine Art und Weise Werbung schalten. Ist dann die Frage wieder, wie lässt sich's vermarkten? Wie viele Leute würden tatsächlich irgendwie zuschauen kommen? Das ist halt irgendwie so ein bisschen das Problem, dass es halt noch nicht so richtig den Anklang gefunden hat irgendwie für die breite Masse.
Ja, man muss sagen, ich habe mir das im Vorfeld mal angeschaut. Da sitzen im Schnitt in der Bundesliga bei wahrscheinlich den meisten Partien 300 bis 600 Zuschauer im Schnitt in der Halle. Mhm. Ne? Also, und da sind die zwei Top-Vereine jetzt mit Saarbrücken und Düsseldorf, die Ausnahmen, die kommen auch schon mal auf eine vierstellige Anzahl an Zuschauern mit knapp über 1000, aber 300 bis 600 Zuschauer. Also so ein bisschen gehässig gesagt, könnte man sagen, da hat man in der Kreisliga C im Fußball wahrscheinlich ähnlich viel Zuschauer. Und es zeigt halt nochmal diese Diskrepanz, ne, von der ich schon gesprochen habe. Lass uns mal ein Spielchen machen. Mal gucken, ob du dabei bist. Und zwar nenne ich dir jetzt mal eine Mitgliederzahl und du kannst mir dazu mal den dazugehörigen Sportverband nennen. Ich will natürlich auf was okay. Bestimmtes hinaus. Aber wir fangen mal mit einem einfachen Beispiel an. 8 Millionen Mitglieder.
Der Deutsche Fußballverband?
Korrekt. Deutscher Fußballbund, genau. Dann $1,5 million. Ist nicht ganz fair, gibt natürlich viele Sportverbände, aber ich pick mir jetzt sicherlich auch mal Sportarten raus, die eine gewisse Popularität haben. Kleiner Tipp zu den 1,5 Millionen. Findet gerade ein sehr wichtiges Turnier statt zu der Sportart. Mehr verrate ich jetzt erstmal nicht.
Vielleicht Eishockey?
Nee, das ist ja schon vorbei.
Oder das ist schon vorbei, das ist schon vorbei.
Da wird auch noch drüber zu reden sein. es gibt einen deutschen Top-10-Spieler, der jetzt durch das Ausscheiden der Top-Favoriten ganz gute
Ach
Karten
so,
hätte.
Dann Tennis, ja, ja.
Genau, korrekt. Tennis, 1,5 Millionen. So, und dann schauen wir mal. Dann mal gucken, ob du die Zahl kennst. 542.000.
Wenn du schon so fragst, würde ich sagen, wir sind beim Tischtennis.
Sehr gut, genau. Und das hat mich jetzt ein bisschen erstaunt, als ich es gesehen habe. Also ich bringe jetzt noch mal eine krasse Zahl, 288.000, also knapp 300.000 Mitglieder. Da sind wir sehr, sehr erfolgreich gewesen in den letzten Jahren in der Mannschaftssportart.
Wahrscheinlich wird es irgendwie Handball, Basketball sein.
Basketball, korrekt, ja. Genau. Also und dann zu guter Letzt picke ich mir jetzt nochmal einen raus. Lass mich mal schauen. 464.000. Läuft jetzt gerade die Nations League an, auch mit dem Ball gespielt, waren wir auch bei Olympia 24, nicht unerfolgreich, keine Medaille, aber trotzdem gut gespielt. Deutscher Volleyballverband,
okay.
464.000. Was ich aber damit sagen will, ist, von den Mitgliederzahlen her und auf Basis eigener Erfahrung, muss doch da mehr gehen als 300 bis 600 Zuschauer in der Halle, ne? Also wir haben auch gesehen, bei Olympia gibt es auch einen relativ großen Zuspruch oder großes Interesse an der Übertragung. Und fast jeder hat ja schon mal Berührungspunkte gehabt. Im Schulhof, zu Hause, im Keller, in der Garage, im Garten. Du brauchst eigentlich nur zwei Spieler. Du hast tatsächlich auch spektakuläre Ballwechsel. Meine Eltern mussten mich als Kind nach Stunden immer aus der Garage zerren, wenn ich da mit meinem Nachbarn die Bälle um die Ohren gehauen habe. Mhm. Das war richtig cool, aber trotzdem hat es den Gang in den Verein nicht gegeben. Auch bei mir nicht. Und das geht vermutlich einigen so. Warum ist das so, glaubst du, trotz dieser niederschwelligen Hürden beim Zugang zu der Sportart? Also wir haben eigentlich viele gute Zutaten bei der Sportart. Wir haben auch eigentlich viele Mitglieder jetzt schon. Aber so diese Popularität, was das Zuschauen angeht, hat sich jetzt noch nicht eingestellt. Was kann man tun, um so dieses leise Image dieser Sportart vielleicht ein bisschen aufzupolieren?
Ich glaube, also auch wenn du es, also man kriegt es mit irgendwie im Erwachsenenbereich, wenn die Leute spielen. Es ist zum Teil so, und ich kann dir weiß Gott nicht erklären, warum. Also es ist so ein bisschen geteilt. Es gibt eben so irgendwie diese ältere Generation, die vielleicht irgendwie schon länger spielt. Viele haben nicht so dieses extreme Interesse am Profisport. Manchmal ist es so ein bisschen, da wird gespielt, da wird so ein bisschen vielleicht, was du auch gesagt hast, man hat früh angefangen, man spielt so ein bisschen und dann gibt es halt irgendwie noch so diesen zweiten Teil, der halt wirklich so ein bisschen nach oben guckt. Und das ist, wäre irgendwie das Schöne, halt einfach, ja, diesen Tischtennis-Profisport irgendwie auch irgendwie auf so ein, ja, auf so ein einfach dieses Level nochmal hervorzuheben, auch diesen Stellenwert, was die leisten. Also ich meine, wir hatten im Vorgespräch, ich kann dich ja jetzt mal quasi outen, du hast mich ja auch gefragt, ob die Jungs das hauptberuflich machen. So, ja, also die stecken da so enorm viel Arbeit rein. Also Tischtennis, ich krieg's mit von den Tischtennis-Profis irgendwie im im Deutschen Tischtenniszentrum, die trainieren 2 bis 3 Mal täglich. Wir haben mit Benedikt Duda irgendwie einen der fleißigsten Nationalspieler irgendwie aller Zeiten gefühlt gehabt. Da weiß ich, da kamst du morgens um 6 Uhr ins Zentrum und der hat schon selber Aufschläge gemacht. Der hat manchmal eine 4. Einheit an den Tag gelegt und gerade zahlt sich's aus. Also er ist jetzt auch in den Top 10. Das heißt,
Darf ich mal fragen, ja, wie so ein Trainingstag dann aussieht? Also wenn du ihn jetzt gerade ansprichst, okay, der ist dann um 6 Uhr in der Halle, macht dann schon mal die ersten Aufschläge. Und
Das glaube ich nicht mehr, genau. Das macht er jetzt inzwischen nicht mehr. Also es hat ein bisschen runtergefahren. Aber meistens ist es so, dass irgendwie eine Einheit morgens ansteht. Also dass irgendwie die Herren und Damen, in Düsseldorf ist das Internat zum Beispiel auch noch, dass die halt morgens so 2,5 bis 3 Stunden trainieren. Das Ganze passiert dann irgendwie, zwischendurch kommt vielleicht noch eine Physio-Einheit. Sonst ist da ein bisschen Erholung angesagt. Das Ganze passiert dann am Mittag nochmal. Und am Abend ist es dann so ein bisschen freier. Also vielleicht machen wie die ein oder anderen Paarungen, machen vielleicht noch so ein bisschen Aufschlag, Rückschlag. Gerade irgendwie diese Feinheiten zu trainieren, trainieren vielleicht nochmal ein bisschen individuell. Aber oft ist da dann auch zum Beispiel irgendwie auch nochmal eine Krafteinheit oder sowas, dass die noch einfach hinten dran gehängt wird. Und da kommst du schon eigentlich auf mindestens 5 Stunden Tischtennis täglich, die da halt irgendwie gespielt werden. Und
und dann hast du wahrscheinlich auch noch ein bisschen Krafttraining oder sowas, ne?
Ja, genau. Irgendwie abends oder zwischendurch mal mittags oder so, genau, richtig.
Ausdauer wahrscheinlich auch noch.
Und, ja.
Physio hast du schon erwähnt, genau. Ja, also ist ein volles Paket dann, okay. Jetzt hat sich ja auch grundsätzlich schon einiges getan, ne? Also man hat das neue Format des Final Fours für das Finale, was sicherlich ganz cool ist und nochmal ein bisschen mehr Spannung generiert. Dann gibt es seit 2023/2024 die Vermarktung von Dein, wo du ja auch als Experte sozusagen am Mikro sitzt. Siehst du da bereits irgendwie positive Effekte seitdem? Also fließt zum Beispiel, keine Ahnung, mehr Geld ins System, seitdem das auch über Dein übertragen wird, wodurch dann vielleicht auch es einfacher wird, Top-Gehälter zu bezahlen, weil auch die Sponsoren mehr Visibilität bekommen und so weiter. Das hängt ja alles damit zusammen. Also kannst du da schon Effekte absehen von den Änderungen, die es jetzt so in den letzten vielleicht 2, 3 Jahren gegeben hat? Mhm. Auch durch die TV-Übertragung?
Ja, also klar, den Blick hinter die Kulissen habe ich nicht so extrem. Also wie genau was ausgeschüttet wird, weiß ich nicht. Von der Professionalität, wie einfach jetzt die Events übertragen werden, hat sich natürlich schon enorm viel getan. Also einfach, dass du halt auch eine Plattform hast, wo einfach in so einer hohen Qualität du dich darauf verlassen kannst, dass halt irgendwie Spiele gestreamt werden, dass zum Teil Turniere mit kommentiert werden, das weißt du, dass das halt einfach irgendwie regelmäßig passiert, dass da Dein am Start ist. Oder auch so Sachen wie, du hast gesagt, was ist da Positives passiert? Ich scherze jetzt mal ein bisschen, sag, was ist Negatives für mich passiert? Ich habe mich schon das ein oder andere Mal eingestellt, irgendwie auf ein Spiel zu kommentieren und dann kam halt die Info, du bist raus fürs Wochenende, Timo Boll kommentiert.
Ja.
Weißt du? Und das hat es halt vorher auch noch nicht gegeben, einfach in der Größenordnung, dass irgendwie du Timo Boll als regelmäßigen Experten halt bei den Spielen dabei hast. Und also da muss ich mir jetzt auch nichts vormachen, irgendwie, was der halt auch nochmal sieht, was der für Anekdoten erzählen kann weiter.
Klar.
Das ist natürlich so interessant, also für jeden, was der da halt zu erzählen hat und zu analysieren hat. Und das wäre, glaube ich, auch ohne diese Kooperation mit Dynite einfach nicht möglich gewesen.
Ja, okay, aber das ist natürlich ganz cool. Bleibt zu hoffen, dass das nicht nur in der Bubble stattfindet, sondern dass vielleicht auch manche, die, ich meine, Dynite überträgt ja auch viel Handball und so weiter, dass es vielleicht da auch so ein bisschen ein paar Spillover-Effekte gibt aus anderen Sportarten. Das heißt, dass die vielleicht dann auch mal beim Tischtennis reinschauen, also vielleicht zumindest mal zu den Höhepunkten und da vielleicht nochmal den Zugang bekommen.
Das habe ich sogar schon ein bisschen mitbekommen. Das ist irgendwie ganz schön. Irgendwie ein Freund von mir, der halt auch irgendwie den Basketball verfolgt, hat gesagt, hey, ich habe hier mal beim Dynite ein bisschen rumgesäbt, bin dann irgendwie bei Tischtennis hängen geblieben. Und das hatte mir, also nicht privat, sondern sogar in der Halle erzählt, ne? Als ich ihn in der Halle getroffen habe und gefragt habe, was machst du denn hier? Und das ist natürlich, und Spoiler, er kommt wieder. Also er war schon sehr oft da und guckt sich das an.
Ja, genau.
Und ich hoffe, dass da einfach mal irgendwann so ein bisschen so dieser Knackpunkt kommt, wo man einfach das Gefühl hat, okay, Tischtennis findet jetzt einfach noch mehr oder findet statt, so in einer breiteren Masse.
Ja, ja, um wirklich, und wenn ich es mal einschalte und ich habe, weiß ich nicht, vielleicht ist es jetzt noch ein bisschen sportromantisch, aber ich habe dann noch irgendwie die Kids mit auf dem Sofa hängen oder so und ja, die finden es cool, dass die dann irgendwie den Zugang noch in jungen Jahren zu der Sportart finden. Das wäre ein ganz cooler Nebeneffekt. Seht ihr denn derzeit einen Zulauf im Nachwuchsbereich oder gibt es eher Probleme bei den Kindern im Tischtennis? Also wie sieht da so der aktuelle Trend aus bei euch in Düsseldorf?
Ich glaube, Düsseldorf kannst du nicht als Richtwert leider nehmen für quasi Rest von Deutschland, sage ich mal. Also Düsseldorf haben wir schon immer irgendwie ja so ein Luxusproblem gehabt, dass wir zum Teil auch irgendwie ja fast schon manchmal einen Aufnahmestopp machen mussten, weil einfach der Ansturm zu groß ist. Ich krieg's aber von umliegenden Vereinen ein bisschen mit, dass da gerade die Jugendgruppen sehr, sehr gut besucht werden.
Okay.
Ich glaube aber trotzdem, dass wenn du so ein bisschen weiter rausgehst, wenn du halt irgendwie in kleineren Regionen guckst, wenn du auf ein Dorf guckst, da ist es halt einfach immer so ein bisschen, ja, wie es gerade so der Hype, ne? Hat irgendwie der Tischtennisverein vielleicht ein bisschen Hype, haben die vielleicht einen coolen Trainer, eine coole Trainerin und dann passiert es meist, dass irgendwie, ja, ein paar Kinder da hängen bleiben.
Ja, cool. Da stellt sich natürlich oder schließt sich direkt die nächste Frage an, Infrastruktur und Hallenzeiten. Also ihr konkurriert mit eurer Sportart natürlich auch mit Sportarten wie Volleyball, Handball, Badminton und so weiter. Also ob die in der Turnhalle, sagen wir mal, das Netz aufbauen beim Volleyball oder im Handball die Tore hinstellen, ist ja völlig wurscht, aber die gleiche Fläche wird eigentlich gebraucht und wir wissen, wie marode teilweise die Infrastruktur schon in den Schulen ist. Hast du da so einen Einblick oder auch schon mal vielleicht Kommentare zugehört? Gibt es einen klassischen Engpass bei den Hallenzeiten? Oder wie stellt sich das im Tischtennis dar?
Genau, also ich kann mich jetzt auch nur darauf berufen, was ich irgendwie verstanden habe, also oder was ich irgendwie von
was du gehört hast,
Freunden gehört habe, genau. Zum Teil, genau, wenn du nicht in so Luxusmetropolen irgendwie unterwegs bist, dann ist das schon so. Also dann ist das schon so, dass du halt ein Problem mit den Hallenzeiten hast, dass du halt vielleicht auch ein bisschen das Problem irgendwie mit, ja, vielleicht sogar mit Materialien hast, ne? Also du brauchst regelmäßig auf jeden Fall Bälle, du brauchst genügend Tische. Und wenn du dir so eine einfache Sportturnhalle vorstellst, dann kannst du da eigentlich, ja, wenn es eine kleine ist, dann baust du da maximal 6 Tische auf und musst schon ein bisschen hoffen, dass wie das eine Kind dem anderen nicht irgendwie ja zu nah ans Bein rennt oder sowas. Das heißt, da muss man so ein bisschen aufpassen. Genau, und dann ist das natürlich auch noch so ein Ding mit, gerade wenn wir auch so ein bisschen über diesen Stellenwert sprechen, so auch, wer macht das Training? Also oft ist es irgendwie, es kann passieren, dass es vielleicht irgendwie kein extrem geführtes Training ist, weil einfach dann schließt, sage ich mal, einfach jemand die Halle auf und lässt die Kinder so ein bisschen spielen, ohne jetzt großartig Tipps und Tricks zu geben. Und dann bist du natürlich auch, ich selber bin dann so ein bisschen traurig, wenn ich dann sehe, okay, das ist ein super talentiertes Kind, da könnte man vielleicht irgendwie noch mehr rausholen, aber es geht halt zum Teil einfach nicht anders, ne? Das heißt, die Vereine haben dann vielleicht irgendwie nicht die,
weil du zu wenig Trainer hast?
Genau,
oder?
Genau. Okay. Zu wenig Trainer haben dann vielleicht irgendwie auch irgendwie nicht das, ich sag mal, das Budget irgendwie dann da irgendwie in den Verein groß was zu verändern, wenn es um Tischtennis geht. So, damit viel Geld in Fußball gesteckt, damit viel Geld vielleicht noch in, ja, lass es Volleyball oder Handen oder Basketball oder sowas sein gesteckt.
Ja.
Und dann bleibt der Tischtennis immer so ein bisschen auf der Strecke liegen.
Ja, okay. Ja, das Trainer-Thema ist ohnehin in Deutschland ein brisantes in vielen Sportarten, wenn wir jetzt mal vom Fußball absehen und so, aber es gibt ja auch wahnsinnig viele ehrenamtliche Trainer in Deutschland.
Genau, das ist beim Tischtennis auch gang und gäbe.
Ja, hätte ich jetzt fast vermutet und wenn es die nicht geben würde, da muss man, ich sage das eigentlich fast in jeder zweiten Folge, ein großes Dankeschön aussprechen.
Ja, total.
Dass da so viele, so viel Engagement und Herzblut reinstecken, ohne die würde es diesen Unterbau gar nicht geben, ne? Und dann sähe es um die sportliche Verfassung in Deutschland noch viel schlechter aus.
Ohne die wird es auch, kurz eingrätschen, ohne die wird es auch zum Teil bei uns den Spitzensport nicht geben. Also so ein Bundesliga-Aufbau.
Weil die Basis einfach gar nicht existiert.
Genau,
ne?
Also so ein Bundesliga-Aufbau. Es wird einen Tag vorher, wird irgendwie ein neuer Boden ausgerollt. Der wird immer nach dem Spieltag abgebaut. Es wird immer ganz viel, ja klar, Tribünen und so weiter, in der Hoffnung, dass die dann gefüllt werden. Das Problem hatten wir ja. Aber das machst du auch nur mit Volunteers. Also das ist einfach Freiwillige, die da irgendwie helfen, Ehrenamtler, Ehrenamtlerin. Das ist einfach, ohne die würde es nicht gehen.
Ja, also insofern nochmal großes Dankeschön an der Stelle an alle, die da so viel Engagement zeigen. Jetzt spielen ja in Sportarten so Zugpferde auch immer eine große Rolle. Man hat das bei Dirk Nowitzki gesehen, im Basketball natürlich und auch in anderen Sportarten. Früher natürlich im Tennis. Jetzt hat Timo Boll sozusagen sein Karriereende beschlossen und ist nicht mehr aktiv. Also aktiv am Mikro jetzt, wie wir gerade gehört haben, zunehmend, aber eben halt nicht mehr an der Platte. Welche Rolle spielt das, dass Timo Boll nicht mehr aktiv ist als Zugpferd? Timo Boll ist sicherlich ein Sportler, den noch jeder kennt, weil er einfach über Jahrzehnte ganz weit vorne mitgespielt hat, sehr populär auch in Asien war oder noch ist natürlich. Aber den kennt wahrscheinlich noch am ehesten so jeder Bundesbürger von seinen internationalen Auftritten, auch bei Olympischen Spielen und so weiter. Jetzt fällt der weg. Ist das eine Herausforderung für die Sportart Tischtennis? Weil es jetzt so keinen legitimen Nachfolger gibt in der Qualität. Ich glaube, sportlich wie menschlich ist Timo Boll sicherlich eine Ausnahmeerscheinung. Ist nicht so einfach, den zu ersetzen, oder? So als Zugpferd.
Ja, also gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Definitiv. Es ist immer noch ein Gedanke, jetzt gerade auch irgendwie bei Borussia, man kriegt es mit. Du hast es halt immer noch im Kopf. Also es sind immer noch Leute da, die sagen irgendwie, Timo Boll war Borussia Düsseldorf, Timo Boll war irgendwie der deutsche Tischtennis. Umso besser ist es, dass er jetzt halt einfach irgendwie dem Sport treu bleibt. Aber es ist total schwierig, also diese Lücke zu ersetzen und gerade auch irgendwie, was du sagst, auch irgendwie von der menschlichen Komponente, ist das irgendwie total schwierig.
Ja, auch vielleicht auch ein Grund, warum man, kann man jetzt nicht ganz vergleichen, aber warum auch so ein Wechsel von Fan Sengdong nach Düsseldorf vielleicht wichtig ist, um ist jetzt kein deutscher Nationalspieler natürlich, aber trotzdem natürlich ein Topstar der Szene. Vielleicht ja auch nochmal so ein Signal Richtung Nachwuchs oder auch der anderen Mannschaft, der anderen Mitglieder im Verein. Ist das so nochmal eine besondere Motivationsspritze auch für den Rest im Verein, dass man sieht, wow, okay, wir haben jetzt den Topstar eigentlich aus der Bundesliga nächstes Jahr bei uns spielen. Hilft es sogar vielleicht auch mittelfristig in Sachen Tischtennis-Skills? Kann man auch auf anderen Ebenen von so einem Spieler dann technisch lernen? Also frisst sich das so ein bisschen durch die Spielklassen oder so? Wie profitiert dann so ein Verein wie Borussia Düsseldorf von so einem Topstar? Oder ist es zu weit gedacht?
Spannende Frage, spannender Gedanke. Ich glaube, es ist ein bisschen zu weit gedacht. Also es ist... was gerade so ein Fan Sengdong irgendwie abruft und auch mit welcher körperlichen Stärke der das Ganze macht, also das kannst du dir nicht mal eben so abgucken. Das ist auf jeden Fall schon sehr extrem. Klar, du kannst dir immer ein bisschen was so in puncto Aufschläge und Rückschläge angucken. Also da ist es gerade, ich krieg's jetzt Trainer ganz oft mit.
Taktik soll, vielleicht noch, ne?
Genau.
Also, wir haben vorhin gesagt, so drei Kontakte, wie schlage ich auf, wie schlage ich rück und so weiter. Vielleicht gibt es da auch noch mal ein paar Facetten bei ihm, ne?
Genau. Also dass Leute versuchen, irgendwie gerade da so ein bisschen was zu imitieren. Ja, der hält den Schläger so beim Aufschlag, der fängt das an und so weiter. Aber sonst ist es aber auf jeden Fall so ein wichtiges Ausrufezeichen. Also das war, ich weiß noch, als ich so die Meldung auch schon das erste Mal mitbekommen habe, also dass Fan Sengdong halt irgendwie nach Deutschland kommt, also um es mal irgendwie nochmal zu vergleichen, also es ist definitiv so, als wenn man sich vorstellen würde, Messi oder Ronaldo spielen Bundesliga. Also es ist genau dieser Stellenwert. Es ist halt einfach so ein riesen Ausrufezeichen. Und es war schon irgendwie klar, dass man diese Lücke Timo Boll jetzt vielleicht irgendwie nicht schließen kann. Aber dass man halt, das ist auf jeden Fall ein total richtiger Schritt. Also als das dann so ein bisschen passiert ist, er kommt hier nach Deutschland, wow, okay, es ist immer noch so interessant. Das hat der Sport auch irgendwie gebraucht, glaube ich.
Ja, sehr cool. Ja, dann kommen wir mal zu den, oder blicken wir mal auf die rein deutschen Spieler und aufs kommende Wochenende, da finden die deutschen Meisterschaften im Einzel statt und im Doppel und im Mixed. Und zwar in Erfurt bei den Damen und bei den Herren. Die Lotto Thüringen Tischtennis Finals, also vom 4. bis zum 7. Juni. Wo wird es gezeigt?
Der Deutsche Tischtennisbund wird wieder livestreamen, auf jeden Fall auf YouTube. Ja. Vielleicht Tischtennis in Deutschland, der Kanal, weiß ich nicht. Und sonst im MDR wird es auch noch zum Teil übertragen.
Ja, spannend. Also auf jeden Fall kann man jedem mal empfehlen, den YouTube-Channel einzuschalten.
Ja, das ist ja auch kostenlos einfach. Alles
deshalb,
da
genau.
Da bin ich auch die ganze Zeit, ganz genau.
Und du überträgst mit, genau. Und da hat man sich bei den Tischtennis-Finals in Erfurt eigentlich ein ganz cooles, wie ich finde, Konzept überlegt. Denn es spielen sowohl Amateure als auch Profis mit, also Jugend, Senioren, ambitionierte Amateure und so weiter. Ich glaube, es gibt auch noch Outdoor-Meisterschaft oder irgendwie so, meine ich gelesen zu haben. Also so eine multideutsche Meisterschaft in drei Hallen mit so einer wirklich echten Mitmachatmosphäre oder ja auch Fannähe, die man so eigentlich in anderen Sportarten nicht kennt. Also wer selbst Sport macht, für den ist es ja immer privat auch so ein bisschen sein, wenn er dann auf den Court oder auf den Platz geht, sein eigenes kleines Turnier und seine eigene kleine Olympiade. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, das zu verzahnen, also seinen eigenen Amateursport dann mit den Meisterschaften der Profis, ist das, glaube ich, ein sehr smarter Move, wie man so noch ein bisschen mehr Fanmoment schaffen kann. Wie lange gibt es das in diesem Format eigentlich schon? Also dieses Wochenende? Gibt es schon ein bisschen länger? Oder?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Letztes Jahr gab es das schon in Erfurt. In der Größe gab es das vorher, glaube ich, nicht. Also einfach das im selben Moment quasi, dass du die Leistungsklassen, das sind eben die Amateure, von denen du gesprochen hast, die Leistungsklassen, das sind halt irgendwie Spieler und Spielerinnen bis zu einem gewissen Niveau, die dann quasi auch so eine etwas in Anführungsstrichen schwächere deutsche Meisterschaft ausspielen. Dann hast du da die Senioren und Seniorinnen, ich glaube von 40 bis 90 ist dabei. Dann hast du eben die U15 und U19 dabei. Dann hast du Damen und Herren dabei.
Ja.
Und ja, also man kann es auf jeden Fall nur empfehlen, da mal reinzuschalten, weil so rein von den Meldungen sind es definitiv die besten deutschen Meisterschaften, die wir jetzt schon sehr lange hatten.
Ja, aber kommen wir mal vielleicht auf die Herren zu sprechen. Da reisen mit Dang Shu, Benedikt Duda, Patrick Franziska und Dmitri Ovtcharov die Nummern 10, 13, 18 und 22 der Weltrangliste an. Also durchaus ein hohes internationales Niveau. Jetzt wird es natürlich Zeit für einen Hot Take. Wen siehst du denn am Ende bei den Herren vorne? Wer holt sich den Titel?
Also Patrick Franziska hat noch keinen Titel. Also ich glaube, der möchte den unbedingt haben.
Wenn er dich festlegen muss. Also ja, der Favorit ist natürlich Dang Shu, ist klar.
Ich glaube, gerade von dieser Geschichte, die ich erzählt habe, irgendwie Patrick Franziska, damals, als ich ihn am Mikrofon hatte, saugt die Atmosphäre so ein bisschen auf. Ich glaube, der hat richtig Bock auf das Event. Ich glaube, der macht's.
Okay, krass. Das ist tatsächlich ein Hot-Tag, weil es nicht der Favorit ist. Ne? Ja. Wäre Dang Shu. Ich halte mich da zurück. Schauen wir mal. Kleiner Fun-Fact übrigens zu den Damen. Unter den Top 20 der Weltrangliste befinden sich 8 Chinesinnen und 6 Japanerinnen. So erklärt sich dann auch, dass wir bei der WM in London gegen Japan im Halbfinale, glaube ich, bei den Damen ausgeschieden sind und die Herren sind ebenfalls gegen Japan im Viertelfinale rausgegangen. Sind wir da auch als Nation ungefähr einzuordnen derzeit? Also Weltmeisterschaft, Halbfinale, Viertelfinale.
Ja.
Ist das so die das Leistungsniveau?
Definitiv. Also bei den Herren hatte man in den letzten Jahren so ein bisschen auch das Gefühl, klar, es ist jetzt nochmal mit, wo Timo weg ist, muss man so ein bisschen gucken, wo steht jetzt gerade Deutschland so als Land. Wir haben jetzt zum Glück zwei extreme Nachwuchstalente, die auch jetzt in Erfurt aufsteigen werden, also Wim van Donschot und André Bertelsmeier, die beide jetzt auch schon international irgendwie was gewonnen hatten. Bei den Damen, die spielen sehr konstant gut. Sabine Winter, hast du vielleicht mal mitbekommen, hat gerade so einen extremen Hype, weil sie auch
Nummer 9 der Weltrangliste, ne?
Genau.
Und jetzt muss man aber dazu sagen, ich habe vorhin gesagt, dass da wie viele Chinesinnen und Japaner in den Top 20 sind. Also sie ist die erste Nicht-Asiatin in der Weltrangliste. Und auch sicherlich die klare Favoritin für den Meisterschaftstitel am Wochenende. Oder wird es vielleicht doch Titelverteidigerin Annette Kaufmann?
das ist so ein bisschen die Besonderheit. Also das ist also das wird das Finale, glaube ich. Da lege ich mich jetzt mal fest. Ja. Aber es ist tatsächlich so, Sabine hatte vor ein paar Jahren ihr Spielsystem extrem geändert, also auch ihr Material sehr geändert, was es sie vielleicht so ein bisschen zum Teil ja nicht berechenbarer macht manchmal. Also sie ist sehr viel besser geworden, aber du hast einen Vorteil, wenn du öfter gegen sie spielst. Und deswegen bleibt so ein bisschen abzuwarten, okay, wie wird so das Spiel ausgehen, Annett Kaufmann gegen Sabine Winter. Das kann Annett auf jeden Fall auch gewinnen. Aber genau, nochmal ganz kurz zurück zu einer Frage, wo du meintest, wo sind wir einzuordnen, irgendwie Weltmeisterschaft, Halbfinale, Viertelfinale. Wie du schon sagst, also bei den Herren war es so ein bisschen, dass man so ein bisschen China jetzt angreifen konnte in letzter Zeit. Bei den Damen unmöglich. Also so China, Japan, da.
Ja, ich glaube, die Top 6 der Damen-Weltrangliste sind alles Chinesen.
Genau, also keine Chance. Da kannst
oder
du
Top
nicht 7 dran,
sogar.
Da kannst du nicht irgendwie dran kratzen. Da könntest du All-Star auf der Welt aufstellen gegen China. Es wäre immer noch 10-90. Wenn, ja. Nein, nicht mal. Also die sind einfach zu gut. Das ist Wahnsinn, was sie spielen.
Ja, unglaublich. Ja, kommen wir doch nochmal. Ich kann dich nicht rauslassen ohne ein Hottag zu den Damen. Also wer macht's, Annett oder Sabine dann am Ende, wenn du dich festlegen musst? Auf wen legst du dich fest?
Ich glaube, Annett macht's.
Annett macht's,
Annett Kaufmann.
Ja. Also eigentlich zwei, ja, wirklich zwei Hottags, weil es jetzt nicht auf dem Papier wahrscheinlich nicht die Favoriten sind, die du jetzt genannt hast. Insofern spannend. Da werden wir auf jeden Fall mal einschalten. Also ja, dann gehen wir mit der Prognose, würde ich mal sagen, in den Abspann. Im September geht's übrigens wieder los mit der Tischtennis-Bundesliga.
Genau.
Soweit ich weiß, vielleicht machen wir da nochmal eine Folge zum Auftakt.
Ja, gerne.
Aber jetzt erstmal am Wochenende die deutschen Meisterschaften. Schön einschalten, Leute. Ihr habt es gerade gehört, den YouTube-Stream des Deutschen Tischtennisbundes einschalten, ist alles kostenlos. Du kommentierst, glaube ich, die U15, U19.
Genau, richtig.
Und ja, das war heute für mich auch eine ganz besondere Folge, weil ich da wissenstechnisch beim Tischtennis eher auf Backpapier dünnem Eis unterwegs bin. Muss
so
ich schlecht hast
du gar
sagen.
Nicht abgeschnitten.
Danke. Aber ich werde auf jeden Fall auch mal bei euch beim freien Spiel in Düsseldorf vorbeischauen.
Und bei einem Bundesligaspiel, also du bist herzlich eingeladen, komm sehr gerne mal vorbei.
Auch das, auch das werde ich auf jeden Fall mal machen. Und vielen lieben Dank, Jona, für deinen Besuch und viel Spaß bei den deutschen Meisterschaften. Und ich bin mal gespannt, ob deine Tipps aufgehen.
Ja, danke dir, danke, dass ich hier sein durfte. Danke, dass ich so ein bisschen Tischtennis jetzt repräsentieren durfte. Und ich freue mich auf jeden. Also wir haben den Live-Chat im YouTube-Stream. Ich freue mich auf jeden, der reinkommt und sagt, hey, ich komme hier von Sportinho Plus 1. Lass ich dich das auf jeden Fall wissen.
Ja, genau. Schaltet auf jeden Fall alle ein, zumindest dann mal zu den Finals. Ich glaube, das ist wirklich spektakulär.
Unbedingt.
Insofern, euch allen eine sportliche Woche da draußen und lasst gerne mal ein paar Likes und ein paar Abos da. Wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank nochmal, Jona, und bis dann. Ciao.
Danke dir. Ciao.